Wir können mit dem System, was wir jetzt haben, komplett die Sonne imitieren. Das heißt, die Lichter sind so eingestellt, morgens um 5 gehen die ganz, ganz langsam an. Und um 6, das ist dann der Sonnenaufgang, ja, das machen wir wirklich so. Und abends um 10 gehen sie halt dann wieder so aus. Also wir können komplett die Sonne jetzt, wie sie auch normal ist, mit Aufgang und Untergang alles imitieren.
Das sagt der Greenkeeper, der Platzwart sozusagen vom FC Basel, der Arndt Falbert, auch, der eine neue Lampenanlage zur Verfügung hat, damit der Joggeli-Rasen eben diesen Winter nicht mehr braun und rutschig ist, sondern satt, grün und trittfest. Und willkommen im Benaldi-Podcast, sagt heute der Stefan Plattner.
Der Basilisk Benaldi-Podcast, präsentiert von der Emil Frey und der brandneuen Leap Motors. Elektromobilität à la Champions League zum Köpfspielpreis. Neu bei der Emil Frey Basel.
Zu nass, zu tief oder einfach zu braun. So ist der Rasen vom FCB-Stadion im St. Jakob-Park immer wieder einmal dahergekommen. Es hat Kritik gegeben von außen und auch innerhalb von der Mannschaft selber hat es Spieler gegeben, die nicht zufrieden gewesen sind. Wir erinnern uns auch noch an FCB-Captain Fabian Frey, der bei einem Penalty einmal ausgerutscht ist. Damit das alles nicht mehr passiert, ist diesen Sommer, im vergangenen Sommer, der ganze Joggeli-Rasen rausgerissen worden. Der ganze Unterbau hat man auch neu gemacht. Für viel Geld, über 1 Million, ist da investiert worden. Man hat eine neue Drainage eingebaut, eine, die es gar nicht hatte. Vorher offenbar eine neue Bewässerungsanlage hat es gegeben. Und eben auch jetzt vor kurzem eine neue Zusammenarbeit mit einem holländischen Unternehmen, damit hier neue LED-Lampen können eingesetzt werden können. Lampen, die dafür sorgen sollen, dass der Rasen das ganze Jahr wachsen, auch wenn keine Sonne rum ist, gerade auf der problematischen Zone auf dem Spielfeld im Joggeli-Stadion. Wir haben mit dem FCB-Greenkeeper, dem Platzwart, dem Arndt Falbert, darüber geredet. Und als ich ihn heute Morgen getroffen habe, sieht es ein bisschen aus wie auf der Herbstmesse im Joggeli auf dem Rasen unten. Die neuen Lampenanlagen haben pinke LED-Lampen dran.
Ja, sehr schön, das, dieses Magenta. Also es ist LED-Beleuchtung komplett. Wir könnten auch, wenn es ganz kalt wird, eine Heizung dazu schalten, damit wir Wärme von unten haben, von der Rasenheizung und von oben vom Licht, weil LED ist ja ein kaltes Licht. Früher wurden halt diese sogenannten Natrium-Dampflampen benutzt, pro Lampe 1000 Watt. Und jetzt fahren wir voll auf LED und das ist natürlich kostengünstiger als das andere.
Der Arndt Falbert hat 20 Jahre Erfahrung als Greenkeeper aus der Bundesliga. Bei Bayern München und Augsburg war er. Er hat sich dort in Basel eingesetzt für neue Lampen im Joggeli. Die alten sind schwerer gewesen, die alten Anlagen, und auch weniger technisch ausgereift.
Und wir haben uns jetzt für ein System entschieden, was total leicht ist, was gut ist für uns. Und von der Technik her, finde ich, brutal ist. Die alten Systeme wurden halt hingestellt, angemacht, 24 Stunden oder 48 Stunden und dann schiebst du halt immer die Lichter weiter.
Das Weiterschieben, das muss man immer noch machen von Hand, aber die Technik ist natürlich jetzt noch näher an der Imitation von der echten Sonne.
Also am meisten werden sie eingesetzt auf der Haupttribünenseite, also hier dann im Block A, wo halt ein brutaler Schattenbereich ist. Und man, viele, die die Spiele gesehen haben, haben ja gesehen, da war es immer ziemlich braun. Das können wir jetzt damit, so Gott will, auch verhindern. Und natürlich in die Torräume, da wo halt der Druck am meisten ist, durch die Torhüter.
Das ging aber nicht von heute auf morgen, warnt der Arndt Falbert noch ein bisschen.
Wir werden es jetzt nicht so hinkriegen, jetzt sofort, weil es ist nicht so, dass die jetzt von hinstellen wirkt, passt. Ja. Ja, aber zum Beispiel im nächsten Jahr, wenn im September das anfängt mit dem Schattenbereich, können wir da schon punktuell die Lichter aufstellen, ohne Heizung, ohne alles, und haben aber dann auch Sonne wie auf der anderen Seite, weil wir es genauso steuern können.
Die andere Seite, das ist die Seite vor der grossen Bahndamm-Tribüne. Dort kommt die Sonne gut an, dort ist der Rasen am besten im Joggeli. Der Greenkeeper zeigt mir die Lampe dann noch genauer und man fragt sich bei dem Fake-Sonnenlicht, das doch auch recht blendet, ist das so wie ein Solarium?
Also ich arbeite mit dem Licht seit 2000, ich glaube 8 oder 9 war es, egal welches jetzt, ob das alte oder das neue System, ich kriege nur Bräune von der normalen Sonne. Also ich bin noch nicht gewachsen. Also von dem her, alles gut. Ist nur für Pflanzen.
Die ganze Technik kommt aus Holland. Wie ein Haufen Rollrasen und wie ein ganzer Haufen Tulpen.
Die Konkurrenz, der war, ist Tulpenzüchter auch, Gewächshaus gehabt, hat dann da Natrium-Dampflampen drin gehabt, damit die Tulpen schön wachsen und, ne, und da müssen ja irgendwo hin. Und dann hat er halt festgestellt, dass der Rasen außenrum auch immer so schön wächst und so ist diese Firma auf die Idee gekommen.
Der Arndt Falbert und sein Team beim FCB kriegen schon bald noch mehr Technik für ihren Joggeli-Rasen.
Wir kriegen auch noch ein Wachstumszelt von ca. 70 Quadratmeter, was komplett geschlossen ist. Und da, das ist halt gut für die Torräume, da kann man ein bisschen Grassamen draufschmeißen und innerhalb von 6 Tagen ist er dann grün, weil da voll das Gewächshaus imitiert wird.
Wie viel sich der FCB das alles kosten lässt, geht er nicht bekannt. Es ist aber ein Aufwand, der sich dürfte lohnen und auszahlen, wenn dafür der Rasen nicht mehr so viel zu reden gibt. Wenn kein Spieler mehr ausrutscht auf den Penaltypunkt und auch der Platzwart nicht ins Rudern kommt.
Ich weiß, die letzten paar Spiele sind auch noch die Spieler ein bisschen gerutscht. Ich wollte schon mal einen Tipp geben, vielleicht längere Stollen anziehen oder so oder Noppen, aber nein. Also wir hatten jetzt noch das Problem, dass die Verwurzelung noch nicht richtig war durch den extremen Sommer und dann viel, viel Wasser und alles. Aber jetzt wird er langsam, wir haben alles gemacht, die Wurzeln kommen. Und wie gesagt, er wird von Spiel zu Spiel besser. Also ich habe bis jetzt auch aus der Kurve schon Stimmen gehört, wo sie gesagt haben, der sieht einfach gut aus.
Der Rasen, der hat momentan Ruhe und kann weiter anwachsen. Wir haben extra für ein paar Tage einmal nicht gemeint. Das nächste Spiel drauf ist auch erst in 2 Wochen. Dann aber wird der Joggeli-Rasen gerade stark beansprucht mit 3 FCB-Heimspielen hintereinander. Und jetzt sitzt da der Stefan Gutknecht, mein werter Podcast-Kollege. Sali, Stefan, schön bist du jetzt auch dazu gestoßen.
Grüezi wohl.
Ja, also wir haben über den Joggeli-Rasen vorher geredet, dort hat es auch ein paar Zahlen gegeben und so weiter, aber wichtige Zahlen. Punkto FCB, wenn wir jetzt rausgreifen, zusammen 4 Spiele, 9 Punkte sind es jetzt gesehen seit der letzten Nazi-Pause und ich muss mich fast ein bisschen schämen. Ich habe gesagt, sie machen nur 7 Punkte, gell? Das haben wir doch
also ich
Anfang Monat oder wenn das war, besprochen.
Unsere dass Aussichten. Du das noch so rausstrichst. Du bist einfach viel zu pessimistisch gewesen und hast dieser FCB-Mannschaft zu wenig zugetraut.
Definitiv, eben darum. Sorry, FCB hat sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt, hat die 9 Punkte auf sicher. Jetzt kommt noch ein Match gegen Yverdon auswärts. Mal schauen, was dort raus schaut. Machen keine Prognose heute. Wir werden rausgreifen, dass der FCB ja zwar nicht Erster ist, aber Erster im Sinn von bei dem Goalverhältnis sind sie mit plus 17. Der FCB schießt mit Abstand am meisten Goal mit 31 und bekommt am zweitwenigsten. Dort auf dem zweiten Platz mit 14. Welche Statistik gefällt dir besser?
Ja, so als Fan, der ins Stadion geht. Und einer, der gern Fußball schaut mit dem Ball und nicht nur gegen den Ball, ist natürlich schon, wenn du mehr Goal schiessest als der Gegner, wenn du Haufen Goal schiessest und vor allem die meisten von der Liga, das ist doch einfach tolle Statistik.
Absolut, finde ich auch. Könnt ihr unterschreiben. Ist halt das, was mich mehr freut. Freue mich auch mehr am 6-0, 5-0, was ist noch gesehen? 5-1-Sieg.
Ja, oder von mir aus also, auch, du schaust lieber einen 5-4-Sieg wie einen 1-0. Wir müssen ganz ehrlich sein. Würde auch lieber meine Mannschaft so spielen lassen. Bietest doch den Zuschauern etwas. Das ist doch das. Schweizer Fußballliga ist immer eine Ausbildungsliga. Ja, gesteht man halt mal einen Fehler mehr zu, gibt es ein Goal. Aber dann siehst du halt eben ein paar Goal mehr und nicht nur irgendwie so einen 1-0, wo reingemurkst worden ist. Und ich finde, es ist auch ein bisschen Zeichen für die Entwicklung beim FCB, weil sie sind ja schon in der letzten Saison am Schluss viel stabiler gesehen, haben wenig Gegengol bekommen. Das ist ja auch in dieser Saison meistens nicht so das Problem, aber das ist immer so das Thema Offensive gesehen. Ja, genau. Da? Und da hat man jetzt doch gesehen, dass da etwas am Kommen ist, am Tun ist und das widerspiegelt sich dann einfach auch in den Zahlen. Das ist positiv.
Und es ist ja schön, dass man nicht das eine verliert, wenn man das andere dazu gewinnt, dass man nicht plötzlich vorne gut ist und hinten schlecht.
Und man ist nicht von einem einzigen Spieler abhängig. Also Traoré bei 5 Goalen, Jeti bei 5 Goalen, Kevin Carlos bei 5 Goalen. Also eben, da haben wir den Jadon Sancherre, der natürlich für magisch im Moment sagt, noch gar nicht genannt. Also eben, das ist das, was im Moment der FCB durchaus Freude macht. Oder auch ein Anton Kade, der jetzt wieder reinkommt und Scorepunkte sammeln kann. Also von dem her, im Moment rein von den Zahlen her, gerade wenn es ums Goalschiessen geht, ja, durchaus eine positive Entwicklung erkennbar.
Das funktioniert beim FCB aktuell. Klar, Aufwärtstrend, dort kann man sagen. Auch wenn jetzt natürlich die 2 Winterthur-Match, sage ich mal, gerade hohe Siege eben gewesen sind, da auch einfließen in die vielen, vielen Goal. Und Winterthur, ja, dürfen wir jetzt momentan sehen, als Tabellenletzte, ist nicht der allerhöchste Gradmesser.
Hat es am FCB zum Teil auch ein bisschen einfach gemacht. Und dazwischen hat man auch noch einen Eibedämpfer drin gehabt. Eben, es ist immer noch die Frage nach der Konstanz.
Genau. Aber der Aufwärtstrend ist da, das funktioniert. Sorgen sind aber auch rum. Nicht beim FCB jetzt in dieser Hinsicht, hat man jetzt nicht gehört in letzter Zeit, mich da um Sorgen machen, aber schweizweit machen sich die Verantwortlichen Sorgen. Sie haben Angst, dass man den Anschluss verliert. bei der Nazi. Der SFV hat eine Studie gemacht und die Studie zeigt, es kommt zu wenig junges Blut hinten nach. Man könnte in ein Problem reinkommen in ein paar Jahren, wenn die Nazi wieder mit guten Spielern aufgefüllt werden. Weil doch ein paar sind ja auch weg, haben aufgehört, der Shaqiri hat aufgehört, der Jan Sommer auch, der Schär auch. Es hat natürlich auch ein paar Jüngere, die schon da sind. Noah Okafor, denke ich eben dort zum Beispiel, der jetzt auch wieder aufgeboten worden ist, der in die Fußstapfen könnte treten. Aber hinten machen sie sich wirklich Sorgen. Die Statistik, die Studie zeigt, die Spieler in der Schweiz kommen im Vergleich mit anderen Nationen am spätesten zur regelmässigen Spielpraxis in der obersten Schweizer Liga. Es gibt zum Beispiel Österreich, da werden die Spieler gerade früher immer eingesetzt, das Dänemark auch und das Belgien auch, also so Länder, wo man ein bisschen mit der Schweiz kann vergleichen kann. Eigentlich gibt es in der Schweiz eben die Nachwuchstrophy, die hat der Verband im letzten Jahr nochmal richtig gepusht, nochmal Geld reingesteckt. Konkret geht es darum, dass man eben die Einsätze der jungen Schweizer fördert. Am Schluss von der Saison gibt es eine Rangliste. Der erste, der den jungen Schweizer unter 21 am meisten Spielminuten gegeben hat, der kann hier 250.000 Franken verdienen.
Da ist der FC Luzern natürlich vorne ab, kann man sagen. Hat ganz Haufen junge Spieler, die Luzern schütten und darum eigentlich dort unangefochten auf Platz 1 ist. Vor Lausanne und Yverdon, der kommt Winterthur. Und dann der FCB auf Platz 5, wo es ja vor allem ein Spieler ausmacht, der Leon Aftulau.
Genau, das ist ja so. Schauen wir mal schnell, drin die Nachwuchstrophy punkto FCB. Sind die Sorgen da auch berechtigt, was sich der SFV macht? Was sehen wir da? Was können wir da rauslesen? Eben, wir reden hier von Spielern bis und mit 21 Jahren. Wenn wir schnell den letzten Match auch anschauen beim FCB, da sieht es schon auch nicht einfach super aus. Wir haben den Leon Aftulau, der durchspielt, der Stammspieler ist. Sonst ist aber niemand unter 21 gesehen, Schweizer. Außer noch der Marvin Ackerhomen. 7 Minuten hat er gespielt.
Ja, ich finde
dramatische jetzt Situation oder
ja, easy? Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderbeineln und verschiedene Blickwinkel ja, in Betracht ziehen. Sicher ist es nicht gut, wenn die jungen Schweizer Spieler zu wenig zum Schutten kommen in der eigenen Liga, wo ja eine Ausbildungsliga ist. Das ist absolut ein Punkt, wodurch es einem so zu denken geben soll. Vor allem, wenn man dann auch noch das Resultat der U-Nationalmannschaften anschaut, die letzten, die nicht erfolgreich gewesen sind, die unerfreulich gewesen sind, wo man mit Internationen ist, wie Rumänien als Beispiel. Also, das darf sicher nicht passieren. Aber man muss natürlich dann auf die einzelnen Vereine jeweils schauen, was hat man für Jahrgänge, wie sind die Spieler entsprechend, haben sich entwickelt. Und natürlich auch der Verein selber. Also, einfach ums Verrecken irgendeinen Nachwuchsspieler pushen, um dort aufsteigen, das finde ich der falsche Weg. Aber es gibt sicherlich Punkte, wo man sich könnte überlegen, das ist ja früher auch der Fall gewesen, gerade auf einer Aussenverteidigerposition, haben wir doch das ein oder andere Nachwuchstalent, ich denke da gerade an Raul Petretta zurück, können nachziehen und so zu Spielminuten ermöglichen. Erich Schömert ist das auch gewesen, wo er einen gewissen Umweg gemacht hat bei anderen Vereinen. Ja. Und das ist sicherlich der Punkt, wo wir wieder zu sprechen kommen, dass hier beim FCB halt natürlich auch die Konkurrenzsituation viel grösser ist.
Eben, man sieht, beim FCB werden doch auch vermehrt ausländische Spieler, auch junge Spieler, geholt, gerade auch in der U21 schon. Ich habe hier vom Sommer noch eine FCB-Medienmitteilung in Erinnerung gehabt, wo der FCB 2 Franzosen und einen Polen-Nigerianer geholt hat für die U21 und die U19. Sondern von Straßburg 2 Spieler geholt und dann nochmal einen eben ein Port
Nigerianer. Das macht aber absolut oder Sinn. Aber also wieso? Wenn man von Straßburg einen holt, ich meine, das liegt nicht hier bei uns.
Du bist kein Schweizer.
Und ja, aber es geht um die Leistung, es geht um Qualität. Ich sage, man muss halt einmal schauen, was steht im Club auf dieser Position von diesem Jahrgang her zur Verfügung. Es gibt Jahrgänge, wo super sind. Also das merken wir zum Beispiel am Breitenfußball. Da gibt es Jahrgänge, die sind super. Und da gibt es Jahrgänge, die sind einfach nicht so mit talentierten Fußballern bestückt. Und er schafft, der hat es auch schon einmal plötzlich zum FCB geschafft, aus unserer Abteilung, wo man denkt, der hätte nie die Qualität bei einem von den Jahren vorher. Aber es ist halt eine Jahrgangszusammensetzung her. Und gerade einen an der Grenze, da ist der FC Basel in den letzten Jahren vermehrt schauen, was ist dort im Elsass-Summe. Eben auch in Straßburg, was gibt es dort für potenzielle Spieler? Weil halt für sie auch interessanter ist, hier anzukommen, weil vielleicht halt nicht gerade dort in der Nähe irgendein Ligue 1-Club rum ist. Und der FCB einen guten Namen hat in der Nachwuchsentwicklung und es jetzt nicht komplett fremd ist. Darum sage ich, schauen wir auf die Qualität an. Es hat sicher auch in der Vergangenheit, ich mag mich auch an gewisse Namen erinnern, Eremenko Junior, Noah Dundas, Namen gesehen, die man geholt hat im Nachwuchs, wo man gedacht hat, die können den Sprung machen. Das ist jetzt nicht mehr beim FCB. Das ist dann wieder etwas, wo du denkst, okay, ist das sinnvoll? Ist das der richtige Weg? Ist als Schweizer Club, da setze ich dann schon ein Fragezeichen dahinter.
Ja, für mich trotzdem auch das Fragezeichen jetzt bei diesen Transfer, ohne dass ich da genau reingesehen habe, was ist die Strategie gewesen, oder auch ohne die ganze FCB-Nachwuchsstrategie jetzt in Frage zu stellen. Wenn man den FCB jetzt aber anschaut, zum Beispiel Marvin Ackerhoff, und der ist erst 17. Er hat mit 15 sein Debüt gehabt gegen St. Gallen, ist dort unter die Räder gekommen, auswärts unter dem Heiko Vogel, ist dort ins kalte Wasser geschossen worden. Ja, eine Art verheizt worden. Das kann es ja nicht sein, genau. Da sind wir uns einig. Mit 15 auf der Innenverteidigerposition. Aber der Marvin Ackerhoff, können wir doch auch kurz durchdiskutieren. Der ist Innenverteidiger oder Verteidiger? Hat auch schon Außenverteidiger, glaube ich, gespielt.
Einmal beim Fabio Celestini, im Winterthur links hinten.
Von Anfang an dort sogar, oder? Zwei Einsätze unter dem Celestini gehabt in zwei Saisons. Also nicht ganze zwei Saisons, jetzt in eineinhalb, denn ist eigentlich immer Bestandteil von der ersten Mannschaft, kriegt aber nie eine Chance, richtig. Also, wo die drei Stammverteidiger oder Innenverteidiger verletzt gewesen sind, nicht mehr forciert worden, oder? Das finde ich schade.
Ja, schade, aber es geht auch hier am Schluss am Ende um Qualität. Und das andere, du hast es gerade selber gesagt, verheizen. Ich erinnere an ein Spiel, Carmine Chiapetta. Chiriakos Fahrzeug gefunden, einpusht ihn und bringt ihn gegen IB auswärts in einem Spiel, das noch kein anderer kennt hat. Der Carmine Chiapetta hat sich bis jetzt noch nicht können durchsetzen, bei Winter durch, und zwar in der Super League immer wieder rein. Aber es ist für einen Spieler, der hat dann extrem unten durch müssen. Der hat dann kaum mehr Spielzeit bekommen. Und dann ist dann, ich sage jetzt nicht, dem ist das in den Kopf gestiegen. Aber dann ist dann plötzlich, okay, auf dem Platz gegen IB, jetzt bin ich da. Ja, dann musst du eben weitermachen. Und wenn dann einen Jungen eben kannst du so verheizen und dann Marvin ankommt, darfst du das eben nicht machen, weil man es eigentlich schon falsch gemacht hat beim Heiko Vogel. Und darum ist man eben, und das finde ich gerade, ist ein perfektes Beispiel, wie man es eben gut machen sollte. Und das macht man da. Der Spieler ist ein fixer Bestandteil vom Kader der ersten Mannschaft, spielt aber in der U21 Männerfußball in der dritthöchsten Liga und ist dort ein wichtiger Bestandteil in der U21, der eine richtig gute Saison im Moment macht mit Mario Gantaluppi, und das bringt dann viel mehr. Ich erinnere mich an das Interview, das ich hatte mit Leon Aftulau, der gesagt hat, wir haben die beiden Jahre in U21 so gut getan, auf Platz zu spielen, irgendwie in Brühl, St. Gallen, wo keine schöne Matte war, wo du gegen Männer spielst, die vielleicht nicht so die feine Klinge haben, aber die gehen einfach mal rein und dort lernst du dann die Wehren, dort lernst du die Erfahrungen sammeln und halt die Fehler abzustellen, die vielleicht mal im Juniorenbereich machst, die nicht so tragisch sind. Und so Schritt für Schritt anführen und noch einmal eine 17-Jährige in der ersten Mannschaft regelmässig einzusetzen, das hat es Brel Embolo geschafft, das hat Granit Xhaka geschafft, und das sind absolute Top-Talente.
Und sind vor allem eben auch eher vorne, Offensivspieler, dass ein 17-Jähriger Innenverteidiger den Sprung so schafft. Ich glaube, das gibt es wirklich ganz, ganz selten. Ich wüsste keinen, weil es ist halt wirklich eine entscheidende Position. Fabio Celestini haben wir heute auch noch darauf angesprochen, wo noch Marvin Ackerhoff 7 Minuten gegeben hat jetzt im letzten Match.
Marvin arbeitet sehr gut, ich mache kein Geschenk. Und ich war sehr jung. Aber mein Gefühl war, ich will geben diese 7 Minuten, warum er verdient diese 7 Minuten.
Also irgendwann mal ein Zückerle geben oder wieder einmal, dass er merkt, wie es Karable oben raus.
Das ist sicherlich richtig, aber eben, du kannst den nicht einfach irgendwann reinbringen, weil wenn es dann so ist, unglückliche Aktion, wir erinnern uns an einen Mohamed Trago gegen IB, ja, dann bist du in einem Loch drin. Und dann kannst du nur so sagen, ja, einem Jungen kann das passieren. Nein, dann bist nicht ganz kaputt, aber doch, zuerst einmal am Boden, dann musst du dich wieder aufpäppeln. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie soll sein Weg weitergehen, was ist der nächste Schritt, aber es geht schlussendlich um Qualität, und wenn der auf dem höchsten Level überfordert ist, machst ihm keinen Gefallen, machst dem FCB keinen Gefallen. Und darum ist es sinnvoller, so Step by Step den jungen Mann voranbringen. Vor allem hat man ja, es ist ja nicht so, dass man irgendeinen Außenverteidiger jetzt umfunktioniert hat als Innenverteidiger, nur um irgendwie, dass der am Jungen vor der Sonne steht. Nein, vorne da ist bei der Barisic,
das klar, Innenverteidiger das
stand.
Aber nachher hat man den Vujo ihm vorgezogen.
Absolut richtig, absolut
richtig. Aber dann hast du jetzt auch keine Granate gesehen bis jetzt.
Also du musst auch nicht eine Granate sein, du musst einen guten, soliden Innenverteidiger sein und nennst du mir einen Fehler von Nicolas Vujo in den letzten Spielen, der direkt zu einem Gegengol geführt hat.
Kommt definitiv nicht. Keine, nein, kommt das nicht. Das ist alles so, wie ich jetzt doch gesehen, hat sich gefangen, kann man sagen. Ja, definitiv nicht völlig von der Hand
und zu weisen. Und das ist auch noch, du hast aber vorher gesagt, Schweizer, das ist halt auch ein junger Schweizer.
Aber also von mit der Statistik rein.
Ja gut, das ist ein junger Schweizer Spieler, er hat auch einmal in der U-Nazi ein paar Match gemacht. Also das ist auch einer, der durchaus ein Potenzial hat und schon gezeigt hat, dass er Super League spielen kann. Darf man einfach nicht vergessen.
Das dürfen wir definitiv nicht vergessen, genau. Und auch, was ich aber halt Akkahom und nicht und auch, sondern muss da nochmal einhängen, sondern der Marvin Akkahom beschäftigt mich doch irgendwie, auch wenn ich dir recht gebe in gewissen Punkten wegen dem Verheizen. Wir wissen ja, die jungen Spieler sind nicht immer die geduldigsten, je nachdem wie sie beraten sind, wo sie stehen. Marvin Akkahom ist jetzt doch auch die dritte Saison im Kader von der ersten Mannschaft, zumindest ein Bestandteil darf mittrainieren, das ist eine gewisse Zeit und er hat es halt noch nicht geschafft, der Durchbruch beim FCB. Wie lange hat er mal noch Geduld, oder?
Ja, ist 17.
Trotzdem.
Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, der Punkt
ist sicherlich die... Hat man ihn zu früh aufgeholt, in dem Sinne? Ich weiss es nicht.
Es ist sicherlich ein Punkt, wo du ansprichst. Das ist schon sicherlich so. Nicht, dass ein Junge plötzlich einem abspringt. Aber ich glaube, das ist ja sehr wichtig. Und da hat es im FC Basel genug Leute, die sich dann auch um die Jungen kümmern. Der Nachwuchschef Martin Andermatt, ein Sportchef Daniel Stucki, Valentin Stocker, der mit dabei ist, der von seinem Weg kann erzählen kann. Tim Klose, der sich in der 21 angeschaut hat, den Jungen kann man zeigen. Und so wie ich das auch von einem Daniel Stucki auch schon mitbekommen, ist der Marvin Akkahom sehr solid, in einem guten Umfeld hier aufgewachsen und wo man dem auch entsprechend eine Karriereplanung aufzeigen kann. Und für mich war jetzt eigentlich ein folgerichtiger Schritt nächsten Sommer, wenn man sieht, man hat mit diesen Verteidigern so sind wir gut aufgestellt, dass man vielleicht versucht, Marvin Akkahom auszulehnen in eine Challenge League, sodass man dort zur Spielpraxis kommt.
Wäre sicher ein möglicher Weg, was auch wo gezeigt hat, dass es kann funktionieren. Der Fabio Celestini hat das auch angesprochen heute, dass man ja alle 6 Monate mit ihm zusammensitzt und redet. Und er auch hofft eben, dass die Geduld da ist bei Marvin Akkahom.
Das ist das Problem von Fußball. Du bist jung, aber du musst sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidungen nehmen. Und die Geduld jetzt mit den Jungen ist ein bisschen mehr schwierig. Sie wollen alles jetzt. Marvin, ich glaube, er hört viel auch. Er hat Geduld und jetzt ist die Zukunft von der FC Basel.
Also wenn es über einen Umweg ist, kann das durchaus funktionieren. Einer, der sich eben gerade momentan auch zeigt, so mit dem Umweg, Punkt Umweg, das ist ja der Dominik Schmiedau, der zwar nicht ausgelehnt worden ist vom FCB, sondern den ganzen Weg gegangen ist, aber auch via Challenge League seinen Weg gemacht hat.
Ist auch so einer gewesen, wo man gehypt hat, wo der Raphael Wicki übernommen hat, wo gerade aufs Plakat hat dürfen, neben dem Delgado stehen, ein Junge, wo man aufzieht und alles. Jo. Ist dann dort auch, blöd gesagt, unter die Räder gekommen und ist dann weitergegangen, Challenge League, weil hat dann weitere Stationen gehabt, Lausanne, GC und ist jetzt beste linke Außenverteidiger für mich in der Super League gestanden, einmal Captain Future. Ja, also wirklich, das zeigt es dann eben auch, ja, behutsam anfeiern und dann, das ist das andere, immer auch noch, den Sprung schaffen und dann musst du beweisen, also es warten noch viele Schritte auf den Marvin Akkahom und wenn er gerade mal die Erfahrungen in der U21, in der dritthöchsten Liga kann sammeln, ich glaube, dann ist er auch gut unterwegs.
Voilà, machen wir da einen Punkt. Fazit, die Swiss Football League, der SFV hat trotzdem Sorgen, dass zu wenig nachkommen, aber wenn wir auf der FCB schauen, sehen wir doch auch gewisse Anhaltspunkte, die können positiv stimmen. Danke, Stefan.
Danke dir.
Schwalbe und Eigengoal. Über das haben wir in der letzten Woche mit unserem Stammgast und Profikicker Simone Grippo geredet. Sorry, gell, Simone, du bist ein bisschen schlecht weggekommen.
Hallo, Stefan, ja. Das ist das Leben von einem Verteidiger, oder? Aber ja, ich glaube, wir sind ein bisschen bei dem bei der Rehabilitationsfolge angelangt, oder?
Ja, 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 ja. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt gerade. Komm, einmal als Penalty-Verursacher bist du weggekommen und dann noch Schwalbe von Marc Janko, den du verursacht hast quasi. Jetzt machen wir das wieder gut. Eben, wie gesagt, Verteidiger können auch Goal schiessen. Auch beim FCB hat man es gesehen, Adrian Barisic gegen Ibe mit einem schönen Kopfballgoal. Und du selber kommst auf 23 Kisten in deiner gesamten Karriere bei 384 Spielen. Hast du das im Kopf, die 23 Goal?
Nein, das habe ich jetzt nicht gewusst. 23, ja, aber es klingt mal nicht mal so schlecht. 23 ist jetzt mehr, als ich gedacht habe. Verteidiger so schießen schon ab und zu mal ein Goal. Ja, und ja, ab und zu sind es auch wichtige, eben wie der Barisic, ist glaube ich extrem wichtig gesehen.
Ja, Siegesgoal, genau.
Ja, gegen Ibe. Und ja, meistens nach Standards, oder? Wenn ich oft spiele, die irgendwie blockiert sind, sind das die Lösungen dann.
Genau. Eins von deinen 23 Goal, magst du dich da besonders daran erinnern?
Ja, eins war speziell gewesen, das war gegen Ibe gewesen, mit Vaduz. Und, aber das war ein bisschen so ein Bicicletta-Goal gewesen. Und ich habe ein bisschen so, es tönt jetzt ein bisschen so abgehoben, aber ich habe das Gefühl, Bicicletta ist ein bisschen Chefstisch gesehen von mir, so ein bisschen das Markenzeichen. Ich habe zwei, dreimal Bicicletta-Goal geschossen.
Los jetzt da, wir haben es natürlich auf dem Ohr jetzt gerade die Bicicletta gegen IB.
Das ist Mundwiller und dann Grippo. Weltklasse, sensationell, was für ein Tor. 5:4 Anschlusstreffer, Vaduz, 78. Minute. Ein Tor wie ein Gedicht, eine Liebeserklärung an alle Fußballfreunde. 5:4.
Da haben wir es genau.
Also, ganz gut,
yeah, yeah.
Mega.
Das gehört ganz gut, gerade.
Ja, das ist, ja, da kommen gerade Erinnerungen hoch und ist cool, ja. Und dann war es ein verrückter Match gesehen. Ist am Schluss 5:4 geendet, obwohl man am Schluss klar eine Penalty hätte noch bekommen. Ein Foul am Florian Stahel vom Steve von Bergen. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gesehen.
Wahnsinn, ja.
Ja. Kein Wahr damals, weil sonst wäre es ein klarer Benalti gewesen, ja, wenn man zusammenfassend okay. Von damals schaut.
Eben, und nach dem Spiel hat es dann auch noch geheissen, da in den Medien, das Traumgoal ist alles andere als Glück und Zufall gewesen. Der Simone versuche das regelmäßig im Training, hat der Trainer Giorgio Contini gesagt. Und wie es aussieht, zahlt sich endlich aus. Also ist das so? Hast du tatsächlich im Training immer wieder mal so ein Kabinettstück gemacht?
Es hat sich ausgezahlt. Ich habe immer so, ich weiß noch speziell beim Giorgio, der Giorgio ist ja selber ein Stürmer gewesen, haben wir oft am Ende vom Training wie soll ich sagen, vor dem 16 einen langen Ball auf die Seite raus und dann noch eine Flanke und Abschluss. Und ich habe dann dort immer natürlich schon meine Kopfball versucht, aber so gegen Ende von der Übung habe ich dann natürlich immer die Bicicletta aus dem Vollziel versucht auszupacken. Und mit der Zeit, Übung macht den Meister, mit der Zeit bekommst du wie ein Automatismus rein und dann nachher hat es zum Glück auch mal in einem Match geklappt. Aber klar, es haben viele Sachen müssen stimmen. Ich weiss nicht, ob der Philipp Mundwiler, die Legende, hat den Ball auch noch zurück in 16er gebracht und dann ist er auch gerade perfekt gelegen. Das weiss ich noch.
Glückswort Bicicletta, würde ich sagen, machen wir heute, oder Simone? Wir verlosen hier eine Geschenkkarte im Wert von 100 Franken vom Shoppingcenter St. Jakob Park wieder. Es ist ziemlich einfach. Schreibt uns das heutige Glückswort Bicicletta, wenn möglich korrekt, via Instagram an Radio Basilisk oder via Facebook und Twitter. Auch das Kontaktformular auf der Basilisk-Webseite könnt ihr hier nutzen, um hier mitmachen bei dieser Verlosung. Simone, eben, trainiert man das denn auch als Verteidiger, gerade als Innenverteidiger, regelmässig noch das Goal schiessen?
Ja, also ich denke sicher mal, also das Kopfballspiel ist auch in der Offensive extrem wichtig, eben wie ich es gesagt habe, die Goals sind meistens entscheidend oder deblockieren ein Match. Und man kann es trainieren, wie alles andere auch. Man kann eigentlich alles trainieren, bin ich der Meinung. Und speziell ist zum Beispiel eben, wie man.
Aber weißt du, wer den Verteidiger ausbildet, auch im Training? Längt da Zeit rund um Abwehr, weiß ich was, Spielautomatismen? Hat man da noch Zeit, dass der Verteidiger dann auch noch im Angriffsspiel kann trainiert werden?
Ja, also heutzutage, ein moderner Verteidiger muss ja auch im Angriffsspiel beteiligt sein. Ich meine, ein moderner Innenverteidiger zum Beispiel, der beteiligt sich ja aktiv am Spielaufbau. Früher
hast du
als Innenverteidiger nur hinten rausgehauen. Aber ich verstand, was du sagst, dass du sagst, in der Offensive. Und ich denke, wenn man es gut aufteilt und wenn man den Willen hat, dann kann man auch das trainieren, kann man sich auch dort verbessern. Ein Beispiel eben, komme ich wieder zurück auf Vaduz, auf Giorgio Contini, hast du zwar Stürmer gesehen, aber es hat kein Kopfballpendel gehabt. Das ist, Kopfballpendel ist etwas, ein bisschen oldschool-mäßig, etwas veraltert. Aber fürs Timing im Offensiv-Kopfball ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und dann hat er das aufgestellt. Und ja, wir sind eine spezielle Mannschaft bekannt gewesen, die gefährlich auf Standard gewesen ist.
Ein Kopfballpendel, also der schöne ein Boxsack, wo man einfach.
Ja, das ist der Ball, der am Faden oder am Seil hängt und dann nachher hin und her pendelt. Und ja, das ist wirklich, sehr gut fürs Timing und das ist ein bisschen verloren gegangen. Heutzutage sieht man die nicht mehr so viel auf dem Fußballplatz, aber ich kann es bestätigen, dass das wirklich hilft, vor allem im offensiven Kopfball, vor allem fürs Timing. In meiner Karriere habe ich es schon viel trainiert, weil ich eben mich schon auch ein bisschen auch über das Kopfballspiel definiert habe. Das war schon eine Stärke von mir gewesen. Und in diesem Verein, wo ich es gab, habe ich es auch regelmäßig trainiert.
Aber jetzt ehrlich, eben Simone, du bist Innenverteidiger gewesen. Grundsätzlich, wenn man anfängt, Fußball spielen als Bub, dann will man doch primär Goal schießen. Wie war das bei dir gewesen?
Ja, ich war Stürmer gewesen. Ich war Stürmer und dann nachher bin ich wirklich systematisch nach hinten verschoben worden. Aber der Drang zum Goalschießen bleibt eigentlich. Ich bin selber, immer wenn es einen Standard gegeben hat, eigentlich kribbig gesehen und habe gewusst, das ist meine Chance zum Goalschießen, weil es ist halt schon immer noch ein mega Gefühl. Es ist toll, ein Grätschi machen, ein Goal zu verhindern und all die anderen defensiven Aspekte, aber ein Goalschießen ist ein Goalschießen. Das ist ja eigentlich die Essenz vom Fußball, oder?
Und was passiert bei einer Profimannschaft, wenn ein Innenverteidiger ein Goal schießt? Muss der einen ausgeben nach dem Match oder wird er eingeladen von allen? Eben da so Spiele?
Also das wäre mal etwas zum Einführen. Ich bin nicht eingeladen worden nach diesen Goals. Aber nein, eigentlich nicht. Klar, wenn du irgendein spezielles Goal schießt, dann noch wird ein bisschen gehypt in der Kabine. Aber dass du eingeladen wirst oder sonst etwas, eher nicht.
Okay. Also durch Simone Grippo mit 23 Goal in seiner gesamten Karriere, laut Statistiken von Transfermarkt natürlich. Oder kommst du natürlich noch nicht ganz an Platz 1 von den weltweiten goalschießenden Verteidiger. Weißt du, wer der beste, wer am meisten Goal in seiner Karriere gemacht hat als Innenverteidiger?
Ja, ich nehme mal an, der Sergio Ramos wird sicher sehr weit oben sein. Der hat aber auch viele Penaltys geschossen.
Ja.
Also,
ist korrekt.
Er ist weit oben, oder?
Ja, er ist schon die Nummer 1. 101 Goal gemacht.
Ja, eben. Ja. Viele Penalty, aber auch sehr, sehr gut im Kopfballspiel, in der Offensive. Und auch bekannt dafür gesehen, dass er wichtige Goal geschossen hat, oder? Man erinnert sich an das Champions League-Finale, oder?
Du sagst eben. Ja. Da ist der Verteidiger dann plötzlich vorne und kann den Match entscheiden, wie wir es beim FCB vor kurzem gesehen haben und eben wie du das auch schon hast können machen in deiner Karriere. Jetzt nicht bei der Bicicletta natürlich, dort hat es dann nicht mehr gelangt zum Sieg, aber die geht definitiv auch in die Geschichte.
Ja, sicher meine persönliche Geschichte und ist sicher genug du gewesen.
Und ich bedanke mich recht herzlich an dieser Stelle fürs Zuhören, auch von dieser Folge Penalty Podcast. Wir sind jeden Freitag oben für euch da. Schön, wenn ihr uns folgen dient auf den sozialen Medien oder dann auch auf den Podcast-Plattformen.
Der Penalty Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Emil Frey und der brandneue Leap Motors. Elektromobilität à la Champions League zum Köpfspielpreis. Neu bei der Emil Frey Basel.